Liebe Freunde, wir sind es der Christenheit schuldig zu sagen, sie rüsten sich wieder die Seele des Gerechten und verdammen unschuldig Blut, damit die Christenheit sich nicht irreführen lässt.
Das sagt der Pastor Martin Niemöller. Vielleicht stammt diese Aufnahme von 1937, so wie die Predigt. Aber jedenfalls hat er sich so zur Wehr gesetzt gegen die sogenannte Gleichschaltung der protestantischen Kirche im Dritten Reich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge der Reihe Potsdamerinnen im Widerstand. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ob man einem Regime folgt oder nicht, das hängt vielleicht davon ab, wie stark seine Vertreter sind. Oder die Versprechungen, die es einem macht. Ob es einem eine rosige Zukunft ausmalen kann und ob es einem selbst Glück verheißt. Also ein sorgenfreies Leben, Ansehen in der Welt und stets einen vollen Teller. Die Frage ist, kann man das alles glauben? Und apropos Glauben, passt denn der Weg zu dem neuen Staatsglück zu meinen inneren Überzeugungen, zu meinem Kirchenglauben? Vor diesem Dilemma standen die Christen im Deutschen Reich 1932 und 1933. Um es kurz zu machen, die menschenfeindliche, aus tiefster Überzeugung rassistische Politik der Nationalsozialisten trieb auch im Glauben die schrecklichsten Blüten. Bereits 1932 hatte sich die Glaubensbewegung deutscher Christen formiert, die ab 1933 dann zur Reichsbewegung Deutsche Christen wurde. Zu den Forderungen dieses Umfeldes gehörten etwa, das Alte Testament aus der christlichen Bibel zu streichen, wie überhaupt alles Jüdische daraus zu tilgen, Christus weniger als Opferlamm, denn vielmehr als arischen Helden auftreten zu lassen und insgesamt alles ein wenig mehr nach dem Führerprinzip zu ordnen, na vor allem die Ausrichtung auf einen Reichsbischof hin, der natürlich Hitler untergeordnet war. Glaubten die Christen das in den frühen 30er Jahren? Vielleicht eher nicht. Doch die weitgehende Entchristianisierung der Gesellschaft in der Weimarer Republik kürzte die Phase des Zweifelns bei vielen erheblich ab. Und die Verlockung, endlich wieder an die Fleischtöpfe zu gelangen, und zwar im realen wie im übertragenen Sinne, also an die Macht, das half den sogenannten deutschen Christen bestimmt dabei, in den Gemeinden die Oberhand zu gewinnen. Knapp ein Drittel der Pfarrer in der evangelischen Kirche setzten sich gegen diese heidnischen, völkischen Zumutungen mit hastig übergeworfenem Talar zur Wehr. Zu den Wortführern der Protestierenden gehörte Pastor Martin Niemöller, ein Mann mit erheblicher Kampferfahrung. Der U-Boot-Kommandant des Ersten Weltkrieges weigerte sich 1919, U-Boote als Teil der Reparationsleistungen nach dem Krieg an England auszuliefern und verließ die Marine. Gerade rechtzeitig, um als Freikorpskommandant im Kapp-Putsch im Kampf gegen die Arbeiter im Ruhrgebiet zum Einsatz zu kommen. Und weil er sich als Lehrer nicht auf die Weimarer Republik vereidigen lassen wollte, wurde er Geistlicher. 1931 kam er in dieser Funktion nach Dahlem und unterstützte zunächst die NSDAP. Doch als die Reichskirche im September 1933 den sogenannten Arierparagraphen einführen will, da gründet er den Pfarrernotbund, aus dem später die Bekennende Kirche hervorgehen wird. Und das ist auch in Potsdam eine langwierige, komplizierte Geschichte. Und falls die Ihnen so fremd ist, wie sie es mir war, bevor ich anfing, über Annie von Gottberg zu recherchieren, dann hören Sie doch einfach mal in diese Sonderfolge rein, die ich zusammen mit meiner Kollegin Jeanette Toussaint aufgenommen habe. Und jetzt geht's los. Hallo Jeanette, wie schön, dass du da bist.
Hallo Stefanie.
Jeanette, wir wollen heute darüber reden, welche Rolle die bekennende Kirche eigentlich spielte in Potsdam. Das ist meine Frage. Und wie lautet deine Antwort?
Sie spielte eine Rolle für die Kirchenmitglieder der evangelischen Kirche. So viel kann man sagen.
Nun lebten hier in Potsdam 1933 genau 73.636 Menschen und in Nova Ves 20.229. Informiert uns das Potsdam-Wiki. Jeanette, wie viele von denen waren denn wohl überhaupt in der Kirche, zumal in der protestantischen?
Also laut Religionsstatistik von 1925 waren in, zumindest in Potsdam, 88% protestantisch und 7% katholisch. Allerdings, so schreibt Werner Bethke in seinem Buch über die evangelischen Christen zwischen Anpassung und Opposition, waren davon wohl nur 20% tatsächlich aktiv in den Kirchengemeinden unterwegs. Und Kirchengemeinden heißt also, Potsdam gliederte sich in 8 Gemeinden auf, so nach Wohnortprinzip. 20% waren von denen aktiv und die meisten gehörten tatsächlich zu den konservativen alten Eliten. Und ich glaube, unsere Auswahl von Frauen, den adligen Frauen, da merkt man es eben auch, die waren besonders aktiv, auch später in der bekennenden Kirche.
Wir reden also hier von einer Haltung in der alten Militär, Garnison und Residenzstadt von Helm ab zum Gebet. Nicht umsonst steht und stand ja heute die viel umstrittene Garnisonkirche in der Mitte der Stadt, die dann auch zum Symbol wurde, zum Tag von Potsdam, wo auch der Reichstag am 21. März 1933 eröffnet wurde. Der Glauben spielte also eine wichtige Rolle, das kann man bestimmt so sagen, wenn auch vor allem bei den Eliten, nicht in der Arbeiterschaft, das alles verbunden. Und natürlich war der Staatsglauben 1933 hier in Preußen vorwiegend protestantisch. Und er war aus vielen, vielen Gründen besonders staatsnah und besonders verbunden mit dem Kaiserreich gewesen. Die Katholiken standen etwas ferner. Ganz kurz gesagt, weil schon durch die Gründung des Kaiserreiches, durch Otto von Bismarck, das Protestantische eine Vorherrschaft bekommen hat. Und der Protestantismus hat sich schon in den frühen Tagen des Kaiserreiches in 2 Linien getrennt, in eine konservative Protestantismuslinie, die dem Staat nicht so nahe stand, und eine, die sich als progressiver gab und die ja bereitwillig sich dem Reiche eingliedern wollte. Also eine vielleicht schon damals nationalistische Haltung anstrebte. Die katholische Kirche, die mit der Abspaltung Österreichs, also mit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches ohne Österreich, also einen großen Machtfaktor im Katholizismus verloren hatte, die stand mehr oder minder außen vor. Es war ein Kulturkampf in den 1870er Jahren, ja, aufs Tableau gekommen, der also tiefe Wunden geschlagen hatte. Und nun war nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und nach der Flucht des Kaisers ins holländische Exil quasi für die evangelische Kirche ein Vakuum entstanden, ein Glaubensvakuum, was sich durch die ganze Weimarer Republik zog. Vielleicht darf ich das einfach mal so knapp fassen. Und was dazu führte, dass große Teile der protestantischen Kirche Hitler erstmal positiv gegenüberstanden und damit auch Superintendent Otto Dibelius, der zum Tag von Potsdam die Eröffnungspredigt gehalten hat, und auch der Superintendent der Nikolaikirche. Ich versuche grob zusammenzufassen, um so einen Hintergrund zu bieten. Es war viel komplexer und viel umfänglicher.
Was, glaube ich, in dieser Zeit auch wichtig ist, in Ende der 20er Jahre, Es haben sich eben innerhalb des Protestantismus auch schon andere Glaubensgruppen gebildet. Also gerade völkische Glaubensgruppen, die einen komplett judenfreien Glauben haben wollen, einen aufs Deutschtum bezogene Glauben haben wollten, manifestiert haben die sich dann 1931 in der Gründung der deutschen Christen in Thüringen. 1932 dann in Berlin die Glaubensbewegung Deutsche Christen, die dann auch zusammengingen. Wir fassen sie jetzt immer verkürzt zusammen als 1932 gegründete Deutsche Christen, die ja dann tatsächlich ihren Glauben durchsetzen wollten. Und der bezog sich auch darauf, dass sie den ziemlich vermenschlichten. Ein Gottesglauben in dem Sinne war es eher nicht, sondern ein Konglomerat aus Antisemitismus, aus Heidentum, aus Gottgläubigkeit, also so eine komische Mischung, aber zentral war da drin auf jeden Fall, dass sie Adolf Hitler als ihren Führer anerkannten, dass es diesen kirchlichen Führer so in diesem Sinne eher entmachtet haben. Und dass sie auch die Judenmission ablehnten. Auch die protestantische Kirche war antisemitisch oder hatte antisemitische Anteile. Es gab ein langsames Einander näher kommen Ende der 20er Jahre schon auf dem akademischen Bereich. Und es gab auch Vertreter, die das alles sehr kritisch gesehen haben. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass zumindest in der protestantischen Kirche bis dahin das Primat der Taufe galt. Also wenn sich Juden haben taufen lassen, dann waren sie Christen, ja, auch wahlweise genannt jüdische Christen oder Christen jüdischer Herkunft, aber damit waren sie voll anerkannte Mitglieder der Kirche und sowas wollten die deutschen Christen überhaupt nicht. Damit ging es sozusagen auch schon los, dass sich das nochmal zersplitterte. Dann hatten die einzelnen Landeskirchen sich zumindest schon mal auch aus diesen Gründen, die du genannt hast, zu einem Kirchenbund zusammengeschlossen, hatten aber schon das Ziel, sich irgendwann mal zu einer evangelischen Kirche zusammenzuschließen. Und mit der Machtübernahme von Adolf Hitler, nach und nach, also da war dieser Prozess im Gange, haben sie sich tatsächlich dann einigen können. Sie haben sich im Juli 1933 dann gegründet als Deutsche Evangelische Kirche. Und damit mussten natürlich Kirchenwahlen angesetzt werden. Also am 11. Juli 1933 haben sie sich gegründet. Dann mussten sie natürlich einen Bischof an ihre Spitze stellen. Und so waren Kirchenwahlen für alle Gemeinden notwendig geworden. Der Reichskanzler Adolf Hitler hat gesagt, ja, Kirchenwahlen in 9 Tagen.
Wer sollte denn eigentlich gewählt werden?
Na, alle.
Gemeinderäte, Bruderräte?
Alles. Genau, alle Ebenen mussten ja quasi neu gewählt werden. Und die deutschen Christen waren natürlich auch noch am Start. Die haben sich quasi auch zur Wahl gestellt. Die hatten schon vorher, Ende 32, gab es schon Gemeindekirchenwahlen. Und da haben sich die deutschen Christen zur Wahl gestellt, in vielen Gemeinden relativ erfolgreich, also da schon Plätze übernommen. Und als es dann um die Kirchenneuwahlen im Juli 1933 ging, traten sie an und waren sehr erfolgreich, aber eben mit Unterstützung von Adolf Hitler. Der wollte die deutschen Christen haben, um die protestantische Kirche auch gleichzuschalten. Das heißt, alle wichtigen Kirchenämter wurden tatsächlich dann durch die Wahlen mit deutschen Christen besetzt. Erstens, weil die Wahlen behindert wurden. Also die protestantische Kirche ist mit der Liste Evangelium und Kirche angetreten, die also weiterhin eine unabhängige Kirche haben wollten, gegen die deutschen Christen. Adolf Hitler hat allerdings nur die deutschen Christen unterstützt, selbst mit einer Rundfunkansprache am Wahlabend, also am Vorabend der Wahl. Die Polizei hat Wahlkampf behindert, die Liste Evangelium und Kirche hieß ursprünglich anders, musste sich aber 2 Tage vorher umbenennen, nachdem die deutschen Christen dagegen geklagt haben und für sich den Namen eingeklagt haben. Verworrene Zustände und es war ganz klar, die deutschen Christen sollten in Machtpositionen geschleust werden, was am Ende tatsächlich auch geglückt ist. Also von der Kirchenspitze bis in die Gemeindevertretung hatten die eigentlich die wichtigen Kirchenämter inne, was dann die nächsten Jahre auch bestimmt hat.
Nun muss man aber dazu sagen, dass in besonders zerstrittenen Zeiten, und von denen reden wir ja, wir reden ja von schrecklichen Jahren seit der Wirtschaftskrise, seit 1930, seit jenem fürchterlichen schwarzen Freitag, dass die Leute gelitten haben unter Massenarbeitslosigkeit, Armut bis zum Verhungern. Sie haben gelitten unter immer schneller wechselnden Regierungen, von denen keine ein Heil brachte. Und wir reden von tief traumatisierten Menschenmassen, die sich vor allem danach sehnten, einen Glauben an irgendwas wiederzufinden. Das ist ja, was die beiden Kirchen, also auch die katholische Kirche und die evangelische Kirche in der ganzen Weimarer Republik beklagt haben, dass die Massen sich immer weiter von ihr entfernen und beide Kirchen fürchteten ein heillos zerstrittenes und tatsächlich gottloses Zeitalter. Also man muss wahrscheinlich nicht mal deutscher Christ gewesen sein, um sich nach einer wie auch immer gearteten Einheit und Orientierung zu sehnen. Und dass die Nationalsozialisten ihre Nebelwurfmaschine angeworfen haben, um auch noch den Namen für sich zu reklamieren und zu kapern, das hat wahrscheinlich darauf eingezahlt, dass die Menschen vielleicht versehentlich, wahrscheinlich im falschen Glauben von hinten aus betrachtet, einfach die falschen Christen gewählt haben.
Naja, hinzu kommt eben, dass ganze NSDAP-Gruppen und SA-Stürme auch verpflichtet wurden, die deutschen Christen zu wählen. Das, finde ich, ist ja schon auch nochmal eine andere Mobilmachung. Also ich weiß gar nicht, gab bestimmt auch eine Reihe von Christen, die gar nicht wählen waren, weil sie einfach überhaupt nicht mehr kirchlich gebunden waren. Also da stand in der Taufurkunde evangelisch, aber ansonsten sind sie vielleicht noch zu hohen Feiertagen in die Kirche gegangen, aber ansonsten spielte die Kirche in ihrem Alltag keine Rolle mehr.
Ganz klassische Sache. Nun wollen wir ja vor allem über die bekennende Kirche sprechen. Deren Vorformen bildeten sich in jenem Jahr 1933. Ist das richtig?
Genau, die bildeten sich 1933. Ich habe ja schon gesagt, wie die Wahlen ausgegangen sind. Die deutschen Christen hatten also im gesamten Deutschen Reich die Mehrheiten bekommen, wichtige Kirchenpositionen bekommen, von denen aus sie agierten. Es wurden Protestanten aus ihren Ämtern auch willkürlich abgesetzt und durch deutsche Christen ersetzt. Am 5. September hat die Synode der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union von sich aus den sogenannten Arierparagraphen auch für die Kirche übernommen. Das heißt,
der Arierparagraph bedeutet, am 7. April 1933 hatten die nationalsozialistischen neuen Machthaber das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen. Danach sollten alle Beamte nicht-arischer Abstammung entlassen oder vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden. Und die deutschen Christen forderten eine solche Regelung jetzt auch für die Kirchen, also ebenfalls für Pfarrer und Kirchenbeamte. Und im Herbst 33 wurde nun in mehreren von deutschen Christen beherrschten Landeskirchen der sogenannte Arierparagraph freiwillig eingeführt. Und der sah die Versetzung von getauften Juden oder von getauften Christen bereits dann in den Ruhestand vor, wenn ein Pfarrer oder ein Kirchenbeamter ein jüdisches Großelternteil hatte. Und am 5. September 1933 kam es nun also zur preußischen Generalsynode, im Volksmund auch Braune Synode genannt, weil viele deutschchristliche Synodale in ihrer braunen Uniform erschienen. So marschiert das Unheil heran, Jeanette. Und dann?
Und dann hat sich als Reaktion darauf am 11. September der sogenannte Pfarrernotbund gegründet. Da haben sich Pfarrer in ganz Deutschland zusammengeschlossen, um ihren Amtsbrüdern beizustehen, ihren Christen jüdischer Herkunft, sie in der Not nicht alleine zu lassen, sie zu unterstützen. Sie konnten jetzt nichts dagegen machen, dass die aus ihren Ämtern entlassen wurden, aber sie konnten sie zumindest weiter unterstützen.
Es ging eigentlich reichsweit nur um 100 Pfarrer. Also es handelte sich schon um einen ganz starken symbolischen Akt.
Das war ein symbolischer Akt, aber meines Wissens gibt es keine Zahlen darüber, wie viele Gemeindemitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus diesem Grund entlassen wurden. Es war ja auch einfach nicht klar, wie viel war eigentlich zu erwarten. Wie viel wurden eigentlich wirklich aus ihren Ämtern entlassen? Weil es war ja eine relativ schnelle Gründung vom Pfarrernotbund, dem sich auch die meisten protestantischen Pfarrer angeschlossen haben. Und hinzu kamen noch sogenannte Laiennotbünde, also theologische Laien und Laieninnen, die dann die Arbeit dieser Pfarrernotbünde unterstützt haben, auch in Potsdam. Es gab sowohl eine Gruppe des Pfarrernotbundes als auch eines Laiennotbundes, den die Gestapo aber relativ schnell auch wieder 1934 verboten hat. Es gab dann auch noch die jungreformatorische Bewegung, die auch die innerkirchliche Freiheit verteidigen wollte, die ja der Staat ihnen schon nehmen wollte. Also die protestantische Kirche sollte gleichgeschaltet werden. Und da hatten sich mehrere Bewegungen zusammengefunden. Und am Ende kulminierte das darin, dass sich in Barmen Ende Mai 1934 Vertreter der protestantischen Kirche zusammenfanden, auf gemeinsame Glaubensrichtlinien einigen konnten, die als Barmer theologische Erklärung in die Geschichte eingegangen sind und die ganz klar den deutschen Christen auch entgegengehalten haben, was ihre Überzeugung ist.
War das denn schon Widerstand?
Also ich glaube, das war jetzt erstmal ein Akt, nach außen hin zu zeigen, wir sind damit nicht einverstanden. Welche Konsequenzen das haben würde, war ja im Mai 1934 noch nicht klar. Aber dann begann die Phase des Aufbaus der bekennenden Gemeinden. Und da musste man ja auch erstmal gucken, wie viele schließen sich dem an. Und im Oktober 1934 hat sich dann in Dahlem erneut eine Synode getroffen und dort die eigentlichen Arbeitsgrundlagen geschaffen. Und ich glaube, damit wurde es zum Widerstandsmoment. Also da hatte man, weil sich einfach nichts änderte, der Staat weiterhin gleichschalten wollte, spitzte sich der Streit in der Kirche auch mit den deutschen Christen so zu, dass klar war für die Anhänger der bekennenden Kirche, wir müssen jetzt eine eigene Kirchenform schaffen, nämlich mit einer eigenen Ausbildung, mit eigenen Pfarrern, die unsere Überzeugung vertreten. Also das sogenannte kirchliche Notrecht haben sie eingeführt. Und in dem Moment, wo sie eine Parallelstruktur auch mit verschiedenen, also Bruderräten auf verschiedenen Ebenen statt einer Spitze und den Gemeinden, haben sie ja quasi fast ein demokratisches Prinzip gehabt. Und damit haben sie sich natürlich gegen den Staat gestellt in ihrem Widerstand gegen die Gleichschaltung. Ich würde es trotzdem eben immer noch nicht als Kirchenkampf bezeichnen, was ja oft so beschrieben wurde, weil daraus klingt ja, als hätte sich die Kirche gegen den Staat gewendet. Aber die bekennende Kirche wollte trotzdem, dass ihre Mitglieder loyale Staatsbürger waren. Aber sie wollten eine innerkirchliche Freiheit. Und mit diesem Wunsch nach innerkirchlicher Freiheit sind sie natürlich in diesem totalitären Staat angeeckt, ganz klar. Also es steht auch in ihren Richtlinien, sie wollten nicht, dass sich ihre Mitglieder politisch gegen den Staat richten, politisch äußern. Dietrich Bonhoeffer war zwar ein geschätzter, radikaler Vertreter der bekennenden Kirche, aber in dem Moment, wo er zum Beispiel dann später 1943 mit dem militärischen Widerstand in Verbindung gebracht wurde, hat ihn die bekennende Kirche nicht mehr unterstützt. Und das machte sich immer daran fest, Menschen aus der bekennenden Kirche, die verhaftet wurden, da gab es sogenannte Fürbittenlisten in den Gottesdiensten. Die wurden verlesen und damit wurde klar, wer jetzt im Gefängnis saß, wer Repressionen zu erleiden hatte. Und Menschen wie er und andere, denen politischer Widerstand unterstellt wurde, oder Menschen, die wegen der Hilfe für Juden im KZ saßen, wie Hildegard Scheder aus der bekennenden Kirche, die wurden dort einfach nicht genannt. Daran, glaube ich, sieht man schon sehr gut, sie wollten doch irgendwie versuchen, loyal zu sein, aber ihre innerkirchliche Freiheit, Handlungsfreiheit haben.
Also man hat sich geduckt und hat versucht, sich dazwischen durchzulavieren. Also dazu kann man vieles sagen, ja, die haben keinen Widerstand geleistet. Doch das Verlesen der Namen derjenigen, die auch für ihren Glauben in Gefängnis oder in Zuchthaushaft landeten oder sogar in Konzentrationslagern, die zu verlesen, das war ein Akt des Widerstandes, denn jeder, der zurückkam, musste vorher unterschreiben, dass er auf gar keinen Fall über seine Haft redet. Und damit, dass man tatsächlich das publizierte, dass jemand gerade in Gefängnis, Zuchthaus oder Konzentrationslager saß, verstieß man schon gegen ein Gebot der Nazis, nämlich schön wegschweigen.
Nee, so sehe ich das nicht. Also Sie haben ja auf den Fürbittenlisten nur verlesen, wer ins Gefängnis oder ins KZ kam. Die Menschen, die rauskamen, sollten nicht erzählen, wie es dort in den Gefängnissen und in Konzentrationslagern waren. Aber das war jetzt kein Akt des Widerstandes. Ja, natürlich, Sie sollten es natürlich nicht verlesen. Ich würde es nicht als Widerstand bezeichnen. Sie haben sich ja trotzdem daran gehalten, sich selbst auferlegte Unterscheidung zwischen politischem und kirchlichem Widerstand dem Ausdruck zu geben, indem Sie aussortiert haben, wer auf den Fürbittenlisten steht und wer nicht. Also das finde ich eine zwiespältige Sache. Ich sage ja, also es gibt einzelne Menschen, die tatsächlich Widerstand in der bekennenden Kirche geleistet haben, bewusst, unbewusst, aber Pfarrer, die riskiert haben, als sie nicht mehr die Fürbittenlisten verlesen durften, natürlich das Risiko auf sich nahmen, gemaßregelt zu werden oder auch inhaftiert zu werden dafür. Aber wie gesagt, dieser Widerstand war dann auch wieder in sich gespalten mit dieser Aussortierung.
Erstens, jetzt wissen Sie genau, warum Arbeitssitzungen von Jeanette und mir immer so lange dauern. Zweitens, muss ich nochmal widersprechen, liebe Jeanette, wir haben auch gesprochen, bislang noch nicht in diesem Podcast, über Pfarrer Viktor Hasse aus Nova Ves, der in der Friedrichskirche war und der wurde, weil er sich einfach das Verlesen der inhaftierten Listen nicht verbieten lassen wollte, immer wieder in Gestapo-Haft genommen und dort so geschlagen und gefoltert, dass er nach seiner letzten Inhaftierung nicht mal mehr das Vaterunser vor der Gemeinde sagen sollte. Jeanette, nun sind wir schon groß um Potsdam herumgelaufen. Sag mal, wie gingen denn die Kirchenwahlen 1933 in Potsdam aus?
Interessanterweise gehört Potsdam nicht zu den Städten, wo es so ganz eindeutig ist. Also reichsweit gab es viel, viel mehr Städte, wo ganz eindeutig die deutschen Christen gewonnen haben. In Potsdam gab es von den 8 Gemeinden 5, wo sie gewonnen haben, aber oft nur mit knapper Mehrheit und 3, wo sie nicht die Mehrheit hatten, nämlich in der Friedenskirche, in der Erlöserkirche und in der Heiliggeistkirche. Das sind ja quasi auch die Gemeinden, von denen wir ja Vertreterinnen in unserem Podcast haben. Also Anni von Gottberg aus der Friedensgemeinde und Hanna von Bredow aus der Heiliggeistgemeinde.
Die Frauen, die wir ausgewählt haben, sind ja alle Adelige. Hat es was damit zu tun? Hatten die mehr Standing oder ist das ein Zufall?
Na, ja, sie gehören ja sozusagen zu den konservativen Eliten, kann man ja sagen. Und die waren schon viel verhaltener Adolf Hitler gegenüber. Die waren da ein bisschen resistenter, haben ihm nicht so vertraut und nicht zugetraut, dass er die Missstände, die es gab, ändern würde. Und natürlich haben sie auch um ihre eigenen Privilegien sicherlich gefürchtet in diesem Nationalsozialismus. Insofern waren die tatsächlich nicht so anfällig für diese Ideologie.
Waren es denn die Pfarrer in den Kirchen?
Also in Potsdam zu dieser Zeit waren alles Bekenntnispfarrer. Und weil das so war, wurden die nach und nach durch deutsche Christen ersetzt. Also da gab es dann von der Kirchenleitung ganz zielgerichtet Maßnahmen, die Bekenntnispfarrer durch deutsche Christen zu ersetzen. Entweder wenn die Pfarrer in Ruhestand gegangen sind oder sie wurden in Ruhestand versetzt und durch deutsche Christen ersetzt. Also die haben so nach und nach versucht, die Potsdamer Gemeinden auf Linie zu bringen. Was ihnen aber tatsächlich nicht gelungen ist. Also damit hat sich der Kampf über die Jahre einfach nur verschärft in den Gemeinden. Also die einzige, glaube ich, wo es jetzt nicht diesen Kampf gab oder wo ich nichts von gehört habe, war die Garnisonkirche. Ansonsten von den anderen, da habe ich schon eher Unterlagen gefunden, wie die Auseinandersetzungen waren, überhaupt erstmal den deutsch-christlichen Pfarrer nicht zu wählen und dass die Ergebnisse der Wahl nicht anerkannt wurden und noch eine Wahl, bis sie endlich den jeweiligen Vertreter der deutschen Christen drin hatten. Also bis hin zu den wirklich scharfen Hunden, sage ich jetzt mal, Joachim Hossenfelder, Mitbegründer der Glaubensbewegung, deutsche Christen, der dann in der Friedenskirche war, Martin Thom, der dann den Superintendenten Werner Görnand in der Nikolaikirche ersetzt hat. Werner Görnand gehörte ja zu denen, die wie Otto Dibelius auch erstmal den neuen Staat begrüßt haben und neue Hoffnung hatten auf die Stellung der evangelischen Kirche im Nationalsozialismus, relativ schnell dann aber gemerkt haben, ja, die innerkirchliche Freiheit ist bedroht. Also sie werden nicht mehr so agieren können wie vorher. Deswegen die Jungreformatorische Bewegung mitgegründet, hat den Pfarrernotbund. Damit ist er schon relativ schnell in die Schusslinie geraten. Und er war mit einer halbjüdischen Frau verheiratet. Und da wurde ihm dann immer wieder signalisiert, also er wäre jetzt nicht mehr tragbar als Superintendent. Und er wurde abgesetzt und er hat sich dann auch nach Kopenhagen beworben. Das war so eine, wir würden heute sagen, Zersetzungsmaßnahme, ja, um ihn mürbe zu kriegen. Er ist dann gegangen und er wurde zum Beispiel durch Martin Thom ersetzt als Superintendenten, auch einer der Gründer der deutschen Christen.
Joachim Hossenfelder, du hast das eben gesagt, war wirklich nicht nur der Mitgründer der deutschen Christen an sich, das ist auch der, um mal die Fallhöhe zu zeigen, der das Wort von der SA Jesu Christi geprägt hat. Nicht nur ein scharfer, sondern ein ganz, ganz scharfer Hund.
Du meinst jetzt die deutschen Christen, die sich selber so SA Jesu Christi nannten, ja, genau.
Welche Auswirkungen hatte denn diese Rivalität, ganz flach gesprochen, hier in Potsdam auf das Leben?
Na, das hatte seine Auswirkungen in den Kirchengemeinden. Gemeindevertretungssitzungen konnten zum Teil nicht mehr stattfinden, weil keine Einigkeit herrschte zwischen Bekenntniskirchlern und deutschen Christen. Die bekennenden Gemeinden konnten nach und nach nicht mehr Räumlichkeiten der Kirche nutzen. Die bekennende Kirche musste sich ja auch irgendwie finanzieren. Sie war ja quasi nicht mehr finanziert von der evangelischen Kirche mit ihrer theologischen Ausbildung. Die Pfarrer, die noch nicht offiziell im Amt waren, sondern über die bekennende Kirche durch das Ausbildungssystem in ihre Positionen kamen, waren ja nicht legal hier. Die waren ja nicht von Amts wegen eingesetzt, sondern die bekennende Gemeinde hatte sie eingesetzt und die mussten bezahlt werden. Und es war relativ wenig, weil die bekennende Kirche nur zurückgreifen konnte auf Spenden ihrer Mitglieder, Mitgliedsbeiträge sozusagen, und auf Kollekten, die sie gesammelt haben, obwohl sie sie hätten an die Staatskirche sozusagen abführen müssen.
Bekamen die Staatskirchen damals schon eine Kirchensteuer?
Ja, die Kirchensteuer mussten auch alle bezahlen. Und das werden wir ja nochmal im Podcast von Maimi von Mirbach etwas ausführlicher hören. Es gab einige aus der bekennenden Kirche, die dann auch verweigert haben, Kirchensteuer zu zahlen, weil sie wussten, das Geld geht ja nicht an die Bekenntnisgemeinden, sondern an die staatliche evangelische Kirche, sage ich jetzt mal so allgemein, und nicht in ihrem Sinne. Und insofern haben sie dann verweigert, die Steuern zu zahlen. Aber die bekennende Kirche hat ja überhaupt keine Steuern bekommen, sondern die konnte dann eben nur zurückgreifen auf Spenden, Mitgliedsbeiträge und Kollekten, die sie auch ungerechtfertigterweise oder unerlaubterweise dann für ihre Zwecke gesammelt haben. Also man hat es einfach in den einzelnen Gemeinden schon bemerkt, dass es da eine Gruppe von Kirchenmitgliedern gibt, die sich gegen die Gleichschaltung wehren. Das machte sich dann schon in Potsdam bemerkbar. Natürlich eher innerkirchlich oder man bekam es in der Zeitung mit, wenn Pfarrer verhaftet wurden, weil sie sich an Gesetze nicht gehalten haben. Zum Beispiel wurde ihnen verboten, von der Kanzel Statements, die politisch missliebig sein konnten, abzukündigen, die sogenannten Kanzelabkündigungsparagraphen, wenn sie sich da nicht dran gehalten haben, der sogenannte Maulkorb-Erlass, der ihnen das verbat, dann wurden die inhaftiert und Einzelne wurden auch verurteilt. Sowas stand dann durchaus auch mal in der Zeitung. Inwiefern nicht kirchliche Mitglieder oder andere, die überhaupt nicht mehr so in der Kirche aktiv waren, mitbekommen haben, weiß ich gar nicht.
Streckenweise, das kann ich mal spoilern, auf die Geschichte der Annie von Gottberg war da ganz schön was los. Wenn man so ihre Briefe liest, dann gab es am Sonntag immer eine gewaltige Lauferei. Da ging es um Denunziationen, um Anklagen und so weiter.
Das ist natürlich aber nicht regelmäßig gewesen. Ne? Es gab mal Momente auch in Nova Wes, als dann die deutschen Christen die Kirche geschlossen haben, als Martin Niemöller dort predigen sollte und uns ganz klar war, da werden ganz viele kommen, dass die bekennende Gemeinde die Kirche aufgebrochen hat oder dass eben doch mal draußen die Vertreter der bekennenden Gemeinde gesungen haben, weil sie nicht reinkamen. Sowas gab es schon, aber natürlich nicht jeden Sonntag oder so. Deswegen meine ich, es ist schwer, glaube ich, heute einzuschätzen, welche Sichtbarkeit die bekennende Kirche außerhalb der Gemeinden hatte.
Die Mitglieder der Bekennenden Kirche wurden doch beobachtet von der Gestapo.
Ja, nicht die einzelnen Mitglieder in der Regel, sondern die Gottesdienste. Da saß die Gestapo natürlich immer mit drin. Eher tatsächlich, wenn von ihnen eine vermutete Gefahr ausging. Aber das waren natürlich nicht alle Gemeindemitglieder.
Gemeindemitglieder ist mein nächstes Stichwort. Die meisten Mitglieder waren weiblich. Der Deutschlandfunk hat dafür eine wunderbare Schlagzeile gefunden, die möchte ich mal kurz hier herausposaunen. Das ist eine Frauenbewegung mit männlicher Führung. Warum waren denn da eigentlich so viele Frauen drin? Hast du darauf jemals eine Antwort gefunden?
Also der Titel ist wirklich sehr sprechend vom Deutschlandfunk. Ich sehe vor allen Dingen da drin die Aktivitäten. Die Frauen waren sichtbarer. Sie waren in den Helferkreisen. Sie haben die Mitgliederbeiträge gesammelt, die Spenden gesammelt. Sie haben die Räume vorbereitet, die Helferkreise organisiert. Das haben mehr Frauen als Männer gemacht. Ich denke, klar, also wenn man sich hier die Gemeinden anguckt, es waren auch oft Frauen, die nicht arbeiten gingen oder alleinstehend waren, die auch viel mehr Zeit investiert haben, während die Männer dann entweder ihren Berufen nachgingen oder die Pfarrer natürlich die Gemeindeangelegenheiten so weitergeklärt haben und andere Dinge zu tun hatten. Die Gestapo hat es ja auch registriert, dass mehr Frauen als Männer in den Gottesdiensten sitzen. Es zielt ja so ein bisschen ab auf, waren die Frauen religiöser als die Männer? Sind sie dadurch vielleicht resistenter gewesen gegen bestimmte Botschaften? Ich weiß nicht, ob man so kühn sein kann.
Noch heute ist es so, nach meiner Erfahrung, in den allermeisten Fällen die Religion der Frau die Familienreligion vorgibt. Also auch in gemischt konfessionellen Ehen zwischen evangelischen und katholischen Ehepartnern ist es ja so, dass meistens die Kinder der Religion der Mutter folgen, weil sie die Kinder in der Religion auch miterzieht. Eine ganz traditionelle Sache wird damals ähnlich gewesen sein. Das Judentum macht es noch in verschärfter Form beispielsweise. Da ist Jude oder Jüdin nur, wer auch eine jüdische Mutter hat. Also ich erkenne da schon eine Traditionslinie. Wenn man sich heute umschaut, sind auch meistens mehr Frauen als Männer überhaupt in der Kirche. Ist vielleicht eine Parallele, wenn wir Annie von Gottberg anschauen. Sie wird nämlich nachher die erste Frau sein, die in ein Provinzialbruderrat geht. Die Provinzialbruderräte, das waren die, die die Richtlinien in der Kirche vorgegeben haben. Habe ich das richtig verstanden?
Die Bruderräte sind ja auf verschiedenen Ebenen gewesen und die oberste Ebene sozusagen war der Reichsbruderrat der bekennenden Gemeinde. Und darunter gliederten sich dann die Bruderräte der einzelnen Provinzen. Bei uns hier zunächst Berlin-Brandenburg und dann irgendwann geteilt. Und da kommt Annie von Gottberg dann ins Spiel, nämlich als Mitglied im Provinzialbruderrat Brandenburg. Und dann gab es eben die Kreisbruderräte und dann gab es die Gemeindebruderräte. Also so ordnet sich das unter.
Ich möchte auf einen ganz wichtigen Punkt rauskommen, den hast du eingangs erwähnt, und zwar ist das der Antisemitismus. Der Antisemitismus war ein Erbe der protestantischen Kirche aus dem Kaiserreich und er setzt sich scheinbar bruchlos fort, auch in der bekennenden Kirche. Bist du dahinter gekommen, warum die bekennende Kirche nicht aufgestanden ist gegen den Antisemitismus, der doch tagtäglich fühlbarer wurde?
Naja, das ist der eine Grund, ist, wie du sagst, dieser traditionelle Antisemitismus in der Kirche. Das andere knüpft daran an das, was ich vorhin gesagt habe, dass die bekennende Kirche an sich staatsloyal sein wollte. Und der Staat war einfach antisemitisch und in dem Moment, wo sie sich dagegen gewandt hätten, wäre nicht abzusehen gewesen, was es für Folgen gehabt hätte. Insofern waren sie zögerlich und haben 1935 eine geheime Denkschrift an Adolf Hitler verfasst und ihm übergeben, die dann aber ins Ausland vorher geschleust wurde und dort veröffentlicht wurde, was Konsequenzen für einzelne Mitglieder hatte, denen man vorwarf, die mitverfasst zu haben und die dann ins KZ kamen, wo also die bekennende Kirche offiziell auch nicht dazu stand. Aber da wurde zum Beispiel schon mal der Antisemitismus und das Bestehen von Konzentrationslagern vorsichtig formuliert. vielleicht nicht kritisiert, aber dass man damit nicht so ganz einverstanden ist. Und dann gab es eigentlich erst noch mal eine Denkschrift 1943 gegen die Verfolgung der jüdischen Menschen. Aber das war ein Zeitpunkt, da waren die meisten schon deportiert und umgebracht. Und es lebten noch untergetauchte jüdische Menschen in Deutschland oder welche in sogenannten Mischehen zwischen arischen und jüdischen oder halbjüdischen Menschen.
Man schätzt zwischen 10.000 und 7.500 jüdische Menschen oder als jüdisch definierte Menschen sind untergetaucht. Gegen Ende des Hitler-Regimes 5.000 haben überlebt. Die weitaus meisten, 1.700 waren das in Berlin. Pastor Martin Niemöller selbst, der einer der Kulminationspunkte der Bekennenden Kirche war und auch des Pfarrernotbundes, auch in Dahlem, hatte der Verbindungen nach Potsdam und Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, der Theologe?
Also es gab auf jeden Fall Verbindungen. Also Martin Niemöller hat ja zweimal hier gepredigt, Dietrich Bonhoeffer. Und aus den Briefen von Anni von Göttberg geht auch hervor, dass sowohl sie in Kontakt mit Martin Niemöller stand, als auch mit zumindest Dietrich Bonhoeffers Mutter. Und sie hätte ihn auch gerne hier zu einer Predigt gehabt. Insofern muss man natürlich davon ausgehen, Albrecht Schönherr, der hier in seiner Ausbildung zum Pfarrer war und den Aufbau der Bekennenden Kirche unterstützt hat, stand mit Dietrich Bonhoeffer in Kontakt, ging dann auch in sein Predigerseminar nach Finkenwalde. Also ja klar, da gab's Kontakte.
Jeanette, nun machen wir ja diese ganze Folge über die Bekennende Kirche nur aus einem Grund, nämlich um zu erklären, warum Anni von Göttberg eine so große Rolle spielt in der Geschichte ihrer Zeit. Warum also?
Anni von Göttberg hat das Heft in die Hand genommen, als sich die Bekenntnisgemeinden in Deutschland nach und nach zusammenfanden und sie es auch wusste, dass in Potsdam sowas jetzt geplant ist. Und ich stelle mir so vor, alles sagte, ja, wir müssen mal und es wäre doch schön. Und sie, ungeduldig wie sie war, hat dann gesagt, am 12. August 1934 lade ich in meine Wohnung ein. Und überliefert ist ein etwas schnöde, maschinenschriftlich geschriebenes Zettelchen, aber mit ihrer schönen, großen Unterschrift, ihrer sauberen. Und darin schreibt sie, von verschiedenen Seiten ist der Wunsch geäußert, in Potsdam Stützpunkte der Bekennenden Kirche zu schaffen. Gegliedert nach den Gemeindebezirken sollen sich Familien finden, in deren Räumen Gruppen bis zu 20 regelmäßig etwa alle 3 Wochen zusammenkommen. Wir bitten Sie, sich für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen und zu einer Vorbesprechung am Sonntag, den 12. 17 Uhr in meine Wohnung, Augustastraße 35, Parterre zu kommen. Und wie man dann sehen wird, mit großem Erfolg, die Wohnung muss voll gewesen sein. Danach bilden sich in rasanter Folge mehrere Kreise dieser Bekennenden Kirche in Potsdam.
Und das ist das perfekte Schlusswort zur Überleitung, denn in der nächsten Folge geht es um Anni von Göttberg. Ihr Engagement führt 1934 zum Aufbau der Bekennenden Kirche in Potsdam und unermüdlich organisiert sie Gemeindeabende und Bibelkreise, knüpft Kontakte zu Gleichgesinnten, sammelt Geld für die Bekennende Kirche und organisiert Proteste gegen die Inhaftierung von Martin Niemöller. Eine spannende Frau. Damit Sie nicht die nächste Folge verpassen, abonnieren Sie gleich und vergessen Sie nicht, diese Folge zu bewerten. Das hilft uns bei der Sichtbarkeit. Danke, Jeanette, dass du da warst.
Bitteschön.
Tschüss, sagt Stefanie Schuster.